stehe an deiner Krippen hier. In unserer Predigtserie von diesem Advent möchten wir heute dieses wunderbare Adventlied singen, das schon 350 Jahre alt ist, das heute auf der ganzen Welt in ganz vielen Sprachen gesungen wird. Und wir werden noch sehen, worin auch die Kraft dieses Liedes liegt. An dieser Stelle auch nochmal hier vielen Dank an unser tolles Team hier von der Raumgestaltung, die sich hier auch Woche für Woche Mühe geben, dass wir auch mit unseren Augen und Sinnen wahrgenommen werden. Uns ist wichtig, dass wir nicht nur Liedtexte anschauen, sondern auch die Menschen dahinter, die diese Lieder verfasst haben. Und ich möchte euch in ein paar Lebensstationen mit hineinnehmen von dem Dichter des Liedes, nämlich Paul Gerhardt, dem Theologen und Liederdichter, der von 1607 bis 1676 lebte, also 69 Jahre alt wurde, und schauen, was er mit Jesus erlebt hat. Ich habe mal eine kleine Google Maps Karte erstellt. Der Lebensradius von Paul Gerhardt, der ist in seinem Leben nie mehr als 150 Kilometer weit gekommen. Er hatte 6 Stationen, einmal Gräfichenhain bei Wittenberg, dann war er in Grimma an der Schule, komme ich gleich noch drauf, Wittenberg studiert, dann war er in Berlin, dann in Mittenwalde südlich von Berlin, dann nochmal in Lübben im Spreewald. Das waren seine einzigen Stationen. Wie unser Herr Jesus Christus ist er nie über einen kleinen Radius von 150 Kilometern rausgekommen. Aber das Tolle ist, man braucht nicht weit rumkommen im Leben, um die ganze Welt zu verändern. Das gilt erstmal und vorallererst für Jesus, das gilt aber auch für das, was Paul Gerhardt in seinen Lebensjahren mit Jesus erlebt hat und wie er gewirkt hat und wie er bis heute wirkt. Paul Gerhardt war das zweite von 4 Kindern. Er wurde in einer Gastwirtsfamilie geboren und er wird ganz früh vollweise. Mit 12 Jahren stirbt sein Vater, mit 14 seine Mutter. Mit 15 Jahren kommt er an die Fürstenschule in Grimma. Das war die Kaderschmiede vom sächsischen Beamten- und Pfarrersnachwuchs. Und er lernte dort die besten Sprachen, Rhetorik, Dialektik, Musik und Poetik und hat dieses tolle Erbe, was Gott ihm gegeben hat, einfach sein Leben lang auch den Menschen zur Verfügung gestellt. Und an dem Lebensalter merkt er auch schon, Paul Gerhardt erlebte in seinem Leben den 30-jährigen Krieg, Hungersnot, Seuchen, Pest, Brandschatzungen, das, was wir vor ein paar Jahren in Butschda in der Ukraine erlebt haben. Wenn Soldaten ihre ganzen Brass auslassen an der Bevölkerung, das hat Paul Gerhardt mindestens 3-mal in seinem Leben auch erlebt. Zum Studium zwischen seinem 20. und 36. Lebensjahr geht er in die Lutherstadt Wittenberg, wo auch Martin Luther einst seine 95 Thesen an die Kirche geschlagen hatte. Er studiert dort Theologie und Philosophie und hatte sein Studium finanziert als Hauslehrer, wie man das damals so machte. Und das Tolle ist, er hat dort 2 Studienschwerpunkte gehabt. Einmal die lutherische Orthodoxie. Orthodoxie nennt man die reine, richtige Lehre. Und das andere ist eben die Dichtkunst. Und das merkt man später bei Paul Gerhardt. Er hat es wie kein anderer geschafft, dass gute, heilsame Theologie und zugleich Dinge, die das Herz berühren, auch auf der sprachlichen, emotionalen Ebene, ineinander flossen. Mit 30 erlebt Paul Gerhardt sein erstes Trauma, nämlich, dass er mitbekommt, dass die nah entfernte, seine Geburtsstadt Gräfichenhain von schwedischen Soldaten komplett ausgelöscht wird. Butschda. Einmal krass erlebt. Und in Wittenberg erlebt er dann auch, dass Krieg und Zerstörung, auch die Pest nach Wittenberg kommt, mehr als 50% der Bevölkerung sterben in dieser Zeit. Und mit 35 entdeckt er erst sein Dichttalent. Er hat für einen Freund von ihm für einen Schulabschluss ein Gedicht getextet und so lernt er erst in der Mitte seines Lebens auch seine eigene Dichtkunst kennen, die er dann weiter ausbaut. Mit 36 Jahren zieht es ihn dann nach Berlin. Er ist dort auch erstmal als Hauslehrer tätig. Dort geht es dann auch erstmal mit Leiterfahrungen weiter. Paul Gerhardt erlebt, wie durch Krieg und auch durch Seuchen und Bakterienruhr und Kriegsschändereien die Bevölkerung Berlins um 60% reduziert wird. Damals lebten 12.000 Leute in Berlin, am Ende nur noch 5.000. Was aber dort auch Schönes geschieht, nämlich dass er an der Kirche, wo er tätig ist, an der Nikolaikirche, lernt er den dortigen Kantor kennen, Johann Krüger, und die beiden bilden das damalige beste Musikduo, was man so kennen kann. Ja, also so Dieter Bohlen und Thomas Anders, nur in gut, oder Bonnie M. und hier Frank Farian, also die haben Hits am laufenden Band produziert und das waren die der damaligen Zeit, wesentlich gehaltvoller aber von dem, was sie da noch rausgehauen haben. 1640 kommt das damals bekannteste Gesangbuch raus, Übung der Gottseligkeit in christlichen und trostreichen Gesängen, von Johann Krüger herausgegeben. Und Paul Gerdt steuert da unglaubliche 42 Gedichte und Lieder bei. Und die Wirkung dieses Buches war hervorragend. Sie wurde in ganz Deutschland damals verbreitet und die Menschen wurden durch die Lieder getröstet. Ihnen wurde neue Hoffnung gegeben in einer Zeit, wo alles auseinanderbrach. Mit 44 Jahren wird Paul Gerdt ordiniert und Pfarrer in Mittenwalde südlich von Berlin. Und was die Zeitgenossen über ihn gesagt haben, Paul Gerdt genoss Zeit seines Lebens ein tiefes, hohes Ansehen. Denn auch wie er wirkte, da kamen drei Dinge zusammen. Einmal, er war einfach ein fleißiger Mensch, der sich gerne engagiert hat für die Welt. Er hat zweitens gründlich theologisch gearbeitet und hatte eine zutiefst seelsorgerliche Art. Er war ganz nah an dem Herzen Gottes und an dem Herzen der Menschen. Und das kam bei ihm in einer Einheit zusammen, die einfach wunderbar war. Und er kannte nicht nur das Wort des Herrn, sondern er kannte den Herrn des Wortes. Das ist das Entscheidende. Und in den Geist, in dem er gedient hat. Und deswegen hatte Paul Gerhard Vollmacht. Bei ihm brauchten die Leute keine Angst haben. Die haben ihm ihre Sünden bekannt. Er hat ihnen neue Hoffnung gegeben. Ein ganz tolles Art, wie er gelebt hat. Mit 47 Jahren heiratet er seine Frau Anna Maria. Und um es ganz kurz zu machen, sie bekommen 5 Kinder und 4 ihrer 5 Kinder sterben, müssen sie selber begraben. In dieser Zeit in Mittenwalde entsteht übrigens dann auch das Lied »Ich stehe an deiner Krippen hier«, was wir gleich singen werden. Dann zieht es ihn nochmal 10 Jahre nach Berlin. Er wird dort als zweiter Diakon an die Nikolaikirche berufen, übt dort seine Pfarrertätigkeit aus, wird aber kurze Zeit später seines Amtes enthoben, weil er in Streit geriet mit einem Kurfürsten, der eigentlich ein super Anliegen hatte, nämlich die reformierten Christen damals anzuerkennen, dass das auch echte Christen sind. An dieser Stelle war Paul Gerdt, muss man auch sagen, dann ein bisschen sturköpfig und das ging ihm nicht gegen, war nicht reine Lehre genug von Luther. Und zum Unverständnis der Bevölkerung und vieler Menschen hat er das nicht unterzeichnet, wurde dann seines Amtes enthoben, verdiente dann sein Geld mit weiteren Andachtsheften, wo er seine Lieder veröffentlichte. Und in dieser Zeit in Berlin stirbt auch seine Frau nach nur 12 Jahren Ehe. Ich schließe, worin besteht das Erbe von Paul Gerhard? Er hat es wie kein anderer geschafft, viele Volkslieder zu dichten, die einfach in der Sprache waren und doch zugleich tief mit ganz viel Gefühlswärme und dass er mit seinen Kompagnons auch singbare Lieder machte. Die Lieder kann man gut mitsingen, ein Ding, was bis heute übrigens wichtig ist, wenn man Gemeindelieder dauerhaft etablieren möchte. Seine größte Leistung ist eigentlich, dass er die schwersten Themen wie Krieg, wie Tod, wie Krankheit, wie Missbrauch, wir würden heute sagen auch die Folgen davon, die Traumata, dass er sie in Liedern verarbeitet hat, sowohl theologisch als auch persönlich emotional. Deswegen hat er so einen Erfolg gehabt. Paul Gerdt steht auch für den Übergang von der Epoche Luthers, wo die Gemeinde nur im Wir singt und Bekenntnislieder singt, ihres Glaubens, hin zu dem persönlichen Bekenntnis, zu dem Ich, dass auch ich Teil einer Glaubensgemeinschaft bin und zu persönlichen Andachtsliedern, sodass der Glaube auch in meinem Leben ankommt. Und diese Spannung zwischen Wir- und Ich-Liedern durchzieht die ganze Kirchengeschichte und ich hoffe, dass wir irgendwann mal eine Zeit erleben, wo beides irgendwie sich die Waage hält. Wir brauchen nämlich in unserem Leben beides. Paul Gerdt hat es wie kein anderer geschafft, Lehre und Alltag als Einheit zu sehen und deswegen haben seine Lieder wirklich bis heute, sie sind wirklich ökumenisch im Sinne von auf dem ganzen Weltkreis werden sie gesungen. Die letzten 9 Jahre lebte er mit seinem einzigen Sohn noch in Lübben im Spreewald als in der schlichten Tätigkeit eines Pfarrers. Man hat ihm 20 Jahre nach seinem Tod ein Gedenkgemälde gemalt, was ihr hier hinten abgebildet findet und versehen mit einem kleinen Gedicht. Ich lese es einfach vor und dann seht ihr auch, welche Wirkung Paul Gerhard hatte. Wie lebend siehst du hier Paul Gerhards teures Bild, der ganz vom Glaube, Lieb und Hoffnung war erfüllt. In Tönen voller Kraft, gleich Asaphs Hafenklängen, erhob er Christi Lob mit himmlischen Gesängen. Sing seine Lieder oft, o Christ, in heil'ger Lust, so dringet Gottes Geist durch sie in deine Brust. Und so wollen wir nun ein paar Strophen des Liedes betrachten. Ich stehe an deiner Krippen hier. Das Lied hat im Original 15 Strophen. Ich verschone euch heute, wir singen nur 14. Nein, war ein Spaß. In den meisten Liederbüchern sind 7 Strophen abgedichtet. Ich habe mir ja auch 7 herausgesucht, von denen ich denke, dass sie die theologisch tiefgründigsten sind. Und wir möchten auf dieses Lied hören. Die Melodie des Liedes, wie wir es heute singen, geht höchstwahrscheinlich auf Johann Sebastian Bach zurück, wobei das nicht ganz klar ist, ob es so ist. Ist egal, die Melodie ist trotzdem schön. Und da man im Sitzen so schlecht stehen kann, stehen wir einmal zu der ersten Strophe auf. Ich stehe an deiner Krippen hier.
Ich stehe an deiner Krippe hier, o Jesu, du mein Leben. Ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm alles hin und lass dir's wohl gefallen.
Ja, ich stehe an deiner Krippen hier. Dichterisch genial gemacht, denn alle Menschen, die dieses Lied singen, werden mit sofort hineingezogen über den garstigen Brücken der Geschichte über 2000 Jahre zurück in den Stall von Bethlehem. Und dort stehen wir nun mit Maria und Josef, die sich auch nicht ausgewählt haben, dass sie mal den Sohn Gottes zur Welt bringen und Ziehvater von ihm sind. Dort stehen wir mit den Hirten, die völlig überrascht in der Nacht den schönsten Chor aller Zeiten gehört haben und die Botschaft: fürchtet euch nicht, euch ist heute der Retter geboren, ihr werdet ihn finden, gewickelt in einer Krippe. Und sie machen sich auf und wir stehen an der Krippe mit den Sterndeutern, die Gott über viele Monate mit einem Stern zu der wichtigsten Person der Menschheitsgeschichte geführt hat, nämlich zu Jesus Christus. Und ich finde das Schöne am Weihnachten, wir feiern an 3 Tagen Heiligabend und ich habe bewusst auch dieses Weihnachtslied schon mal am 4. Advent genommen, weil ich glaube, mir geht zumindest oft, dass jetzt in den vielen Vorbereitungen, die auch zum Fest gehören und auch am Heiligabend, es ist viel Trubel, aber dass wir uns bewusst darauf einstellen, wie ist das eigentlich am Mittwochabend, wenn wir aus nah und fern zusammenkommen und uns um den richten, um den es bei Jesus geht. Und damit uns nicht das passiert, wie wir es im Video vorhin gelesen haben, dass das Nette drumherum, was ich auch mag, darum geht es nicht, dass es die eigentliche Hauptsache, nämlich Jesus Christus, verdrängt. Und Paul Gerhardt sagt: Mensch, was bringe ich eigentlich diesem Jesus? Und ich möchte dich und mich fragen, was bringen wir eigentlich am Mittwoch zu Jesus hin, wenn wir seine Geburt feiern? Und es geht gar nicht um die Geschenke, sondern in welcher Art und Weise kommen wir. Paul Gerhardt sagt ja: nimm hin meinen Geist, alles was in meinem Kopf ist, meinen Sinn, meinen Gedanken, wohin es mein Herz zieht, meine Seele und auch mein Mut. Und das Schöne ist, dass bei Jesus seit 2000 Jahren ist ja wirklich jeder willkommen. Jesus grenzt keinen aus. Was wir auch immer mitbringen, wir sind bei ihm willkommen. Und wir brauchen nicht unsere Schokoladenseiten bringen oder teure Geschenke, sondern Jesus will uns ganz haben. Und so möchte ich dich einfach einladen, dass du alles, was gerade in deinem Leben ist, bring es mit zu diesem Jesus. Der kann damit umgehen. Alles Schöne, was du dieses Jahr erlebt hast, aber auch deinen Schmerz, deine Trauer, deine Enttäuschung, die Fragen, die du gerade im Leben hast, die will Jesus haben. Paulus hat es später so schön beschrieben im Römerbrief: weil Gott so viel Barmherzigkeit mit uns erwiesen hat, die einzig angemessene Antwort, die ihr darauf geben könnt, ist, dass ihr euch selber als ein lebendiges Opfer hingebt. Und damit ist gemeint unser ganzes Leben. Nicht Teile von uns, nicht nur unser Geld oder sonst was, unsere guten Wünsche, sondern wirklich uns selber mit Leib und Seele. Jesus wartet auf dich. Komm zu ihm, wie du bist. Wir singen die Strophe 2.
Da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren und hast mich dir zu eigen gar, ehe ich dich kannte erkoren, ehe ich durch deine Hand gemacht, da bedacht, wie du mein wolltest werden.
Heiligabend offenbart ein ganz tiefes Geheimnis, was auch die Menschen in der Bibel immer wieder nachgespürt haben. Nämlich, dass sie gespürt haben, Mensch, Gott hat sich schon längst vor aller Zeit, bevor Menschen je geboren wurden, bevor du Mensch wurdest, da hat Gott sich schon längst für dich entschieden, diesen Weg zu gehen. Im Johannesbrief schreibt der Apostel Johannes, darin ist die Liebe Gottes zu uns und auch zu dir geoffenbart worden, nämlich, dass Gott seinen einzigen geborenen Sohn in diese Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Und dann sagt er, darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als ein Sühnopfer für unsere Sünden, für unser Misstrauen gegen Gott, damit das wieder heil wird. Noch bevor du Mensch wurdest, hat Gott sich dich ausgedacht und dich geliebt. Birgit Dörnen hat später einmal das auch in einem Lied beschrieben, ich bin geliebt. Und dann beschreibt sie es, findet sie ihre schönen Eigenworte. Herr, ich bin geliebt, nicht weil ich so begehrt bin, weil ich so klug bin, weil ich so gut bin, weil ich so human bin, so ehrlich, fromm und liebenswert. Auch nicht, weil ich noch etwas leisten oder abbezahlen muss. Nein, sondern bevor ein Mensch mich ahnte, da hast du Gott mich ausgedacht. Du hast mich geschaffen als sein Bild. Eine Liebe, die mir vorbehaltlos gilt. Ich weiß nicht, wie lange oder ob du schon mit Jesus lebst. Und wir sind ja dabei, ein Leben lang diese tiefe, voraussetzungslose Liebe zu uns zu begreifen, dem nachzusinnen. Was mir in unserer Zeit, in der wir gerade leben, so die meisten Sorgen macht, ist das, was Jesus einmal gesagt hat für die sogenannte Endzeit, die ja schon seit 2000 Jahren ist und in unterschiedlichen Wellen immer kommt. Das krasseste Wort der Endzeit finde ich, nämlich, dass die Liebe zu Gott und zu Menschen erkalten wird. Das macht mir mehr Angst als Naturkatastrophen und sonstige Dinge. Was mir gerade am meisten Sorgen macht, ist, dass keiner mehr oder viele nicht mehr miteinander können, weder in der Politik, in den Kirchen auch nicht, da sind wir nicht unbedingt besser. Polarisierungen, Gruppen und die Lieblosigkeit nimmt zu. So viel Hass und so viel Abwertung in der Welt. Deswegen freue ich mich, dass wir jedes Jahr Heiligabend feiern, wo Menschen überall, wenn sie denn wollen, den Ruf von Jesus hören und zur Liebe Gottes gerufen werden. Was unsere Gesellschaft, was mein Herz, was wir als Gemeinden brauchen, ist diese Voraussetzungsliebe Gottes, lose Liebe Gottes, die die Kälte in meinem Herzen wieder warm macht, damit ich Ja zu mir selber sagen kann und dann kann ich auch meinen Nächsten stehen lassen und dann können wir als Gesellschaft Wege finden. Und deswegen, was auch immer gerade kalt ist in deinem Herzen, wo du an dir selber leidest, bring es immer wieder zum Kind in der Krippe, stell dich in sein Angesicht, lass dich von seiner Liebe bestrahlen und du wirst heiler. Wir singen gemeinsam die dritte Strophe.
Ich lag in tiefster Todesnacht, du warst meine Sonne, die Sonne, die mir zugebracht Licht, Leben, Freud und Wonne. O Sonne, die das werte Licht des Glaubens in mir zugericht, wie schön sind deine Strahlen.
Wenn einer ein Recht hat, von den tiefen Todesnächten zu singen, dann ist es auf jeden Fall Paul Gerhardt. Der stand am Grab seines Papas, am Grab seiner Mutter schon als junger Teenager, am Grab von 4 von seinen Kindern, am Grab seiner eigenen Frau. Am Sterbebett von Hunderten von Menschen, die in Wittenberg und in Berlin gestorben sind. Paul Gerhardt weiß darum. Die Todesnächte mögen bei uns sehr unterschiedlich aussehen. Wir kennen die vielleicht in kleineren Dosen. Viele Menschen, die unter uns leben, Menschen, die aus der Ukraine flüchten müssen, haben ihre Verwandten oder Männer und Frauen noch an der Front. Familien sind zerrissen. Manches Paar leidet darunter, dass sich ein Kinderwunsch nicht einstellen möchte. Manche mussten ihre eigenen Kinder auch beerdigen oder ihre Partner. Oder wir denken auch an Jochen Klepper von letzter Woche, die vielen Erfahrungen, die es hier auch im Glauben gibt, wo du denkst, boah Herr, ändere unsere Zeit, ändere ein Regime, dass Menschen nicht verfolgt werden. Dir ist es doch möglich und du merkst, nein, der Herr teilt nicht das Meer. Gott lässt manches zu. Was aber dieses Lied noch viel tiefer spiegelt, Paul Gerhardt schreibt ja sofort, Herr, ich lag in tiefster Todesnacht immer wieder und du warest meine Sonne. Und dann kommt das Licht von Jesus und macht die eigene Kälte hell. Man kann mit Jesus weiter Wege gehen, wo man keine Wege mehr sieht. Man bekommt eine Freude, die wirklich nicht von dieser Welt ist, die stärker ist als alles, was mich entmutigen möchte. Er spricht sogar von Wonne. Das ist das schönste Gefühl des Glücks, was man so kennen kann. Die höchste Freude. Und Paul Gerhardt sagt, Herr, wenn ich bei dir bleibe und ich mich mit meiner Todesnacht in dein Licht stelle, dann empfange ich immer wieder neues Vertrauen. Glauben ist ja nichts anderes, als dass ich mich festmache an dem, der mich gerufen hat. Und hier kommen wir vielleicht auf ein Geheimnis zu sehen, wie erlebt man denn das, dass man in tiefster Todesnacht die Sonne erlebt, das liegt ja an Jesus selber. Und zwar darum, dass er lebendig ist in seinem Geist, dass Gott eine Auferstehungskraft hat, die stärker ist als alle Licht, als alle Dunkelheit. Auch Paulus beschreibt es in einer seiner ehrlichsten Worte im 2. Korintherbrief einmal so. Er sagt, wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Paulus sagt, uns ist bange, wir haben richtig oft Angst, aber wir verzagen nicht. Wir leiden von vielen Seiten Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, sagt Paulus, aber wir kommen nicht um. Und dann kommt das Spannende, was wir in unserer Zeit auch neu lernen müssen. Paulus sagt, wir tragen alle Zeit auch die Leiden von Jesus mit in unserem Leben. Alles, was wir am Schweren erleben, unsere kleinen persönlichen Kreuze und Todesnächte, sie sind Teil der Nachfolge Jesu, denn wir folgen dem Gekreuzigten. Und genauso wie wir mit ihm leiden, sagt Paulus, genauso haben wir aber auch Anteil an dem Leben von Jesus, nämlich an seiner Auferstehungskraft. Und so sagt Paulus, so wird unser innerer Mensch von Tag zu Tag erneuert. Und das kann man ja einfach nur als Zeugnis irgendwie auch weitergeben, dass Gott sich diesen Weg gewählt hat, dass die Veränderung in den Charakter Jesu, dass mehr Freude, mehr Geduld, mehr Liebe in meinem Leben ist, sie wird eben nicht dadurch geboren und entwickelt, dass die Dunkelheit aus meinem Leben herausgedrückt wird, sondern sie entsteht in der Dunkelheit. Auch das ist Teil des Evangeliums, der frohen Botschaft. Und deswegen möchte ich dich einladen, wenn du gerade deine ganz persönliche Todesnacht erlebst oder Dunkelheit, nimm sie auch aus der Hand Gottes. Und sei dir gewiss, dass du darin nicht alleine bist, sondern dass Jesus Christus mit seinem Licht da drinne ist. Und halte deine Dunkelheit einfach dem Herr Jesus hin und dann warte ab, wie er deine Dunkelheit zu Licht machen wird. Wir singen die nächste Strophe.
Ich sehe dich mit Freuden an und kann nicht satt sehen. Und weil ich sonst nichts weiter kann, bleib ich anbeten stehen. Oh, dass mein Sinn ein Abgrund wär und meine Seele ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen.
In der vierten Strophe geht es um das, was wir Anbetung nennen. Das ist ja das Spannende, ich sehe dich mit Freuden an, Jesus, aber ich kann mich nicht satt sehen. Satt gegessen haben wir uns viel, machen wir ganz oft. Aber wann gibt es so Momente, wo wir uns nicht satt sehen können? Ich denke oft in Urlauben, wenn wir an einem Meer stehen und die Sonne geht unter und es ist ein ganz besonderes Licht, dann fallen wir Menschen ganz automatisch in Anbetung. Wir sind in der Regel ruhig oder still. Oder wir waren im Herbst, waren wir wandern in den Alpen in der Schweiz und dann holte ich auch mein Smartphone raus, du willst das festhalten, ich habe es sofort gelassen. Du kriegst diese Weite, diese Stille, du kriegst sie nicht drauf. Gott sei Dank, ja, wir kriegen es nicht in unsere Smartphones reingepackt. Es ist Anbetung. Wir haben letztens aber Kinderfotos geguckt von unseren Kindern und von wem haben wir die meisten Fotos gemacht? Von unserem Erstgeborenen. spannenderweise, ne, wenn man das erste Mal ein Kind hat, weil es fasziniert und du drückst drauf, vom zweiten, dritten haben wir nicht mehr so viel. Okay, soll aber keine Wertung sein. So, und wenn das schon im Menschlichen so gilt, dass wir fasziniert sind von Dingen, die größer sind als wir selber, weil wir diese geschenkt bekommen, das gilt ja noch viel mehr für das, was Gott uns schenkt. Die Bibel ist so voll von dem, was dass wir Gott nicht fassen können. König Salomo sagt das bei der Tempeleinweihung. Er hat Gott ein Haus gebaut und dann betet er in der Eröffnung dieses Gotteshauses: Herr, aller Himmel, Himmel, sie können dich nicht fassen. Unsere Worte sind zu klein. Ich kann mir den Mund fusselig über Gott predigen. Ich kann nicht beschreiben, wie schön der wirklich ist. Unsere Worte sind zu klein. Deswegen singt übrigens auch die christliche Gemeinde, weil unsere Worte zu schmal sind, um das auszufassen, wie Gott ist. Wir suchen Melodien, aber auch unsere Lieder sind am Ende zu klein. Aber sie weisen darüber hinaus. Deswegen singen Christen übrigens, weil unsere Worte einfach nicht reichen. Gott sei Dank, Gott ist immer größer. Jesus anschauen, darum geht es ja auch. Wir haben in unseren neuen Werten für lebendige Gemeinde auch beschrieben, was uns zutiefst ein Herzensanliegen ist, nämlich dass wir überzeugt sind und auch so leben möchten, dass wirklich Jesus das Schönste und Faszinierende ist, was wir kennen. Und Petrus, der Jesus selber ja erkannt hat, er schreibt mal im ersten Petrusbrief den Christen, die Jesus nicht gesehen haben, mit Augen. Dann sagt er ihnen: Ihr habt ihn nicht gesehen und ihr habt ihn doch lieb. Ist das nicht cool, dass wir an Jesus glauben, wir haben den nicht gesehen und wir haben den trotzdem vom Herzen lieb. Noch lieber, als man irgendeinen Menschen haben kann. Und trotzdem vertraut ihr ihm, ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen, jetzt sagt Petrus, mit unaussprechlicher Freude. Was ist denn unaussprechliche Freude? Ihr merkt selber, unsere Worte sind zu klein. Wir können Gott nicht fassen. Wir spüren, aber da kommt noch was. Ihr werdet euch freuen mit unaussprechlicher Freude und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erreicht, nämlich eure endgültige Errettung, wenn wir ganz eingehüllt sind in das Licht von Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und ich habe vorhin noch mit Claudia gedacht, als wir hier zum Gottesdienst führen, uns geht es beiden so, dass wir, je länger wir auch leben mit Jesus, dass wir auch die christlichen Feste immer schöner finden. Und jetzt gar nicht so sehr, dass wir da immer neue theologische Gedanken haben. Die mache ich mir auch viel und ich probiere viel davon weiterzugeben. Aber man kann das nicht beschreiben, wie sehr man sich über Jesus freut. Das geht mehr als über unsere Worte, mehr als unsere Theologie, mehr als über jedes Bekenntnis hinaus. Und dazu sind wir am Ende ja als Menschen von Gott geschaffen, dass wir Gott anbeten, weil Gott schön ist, weil Gott faszinierend ist. Und so möchte ich dich auch einfach einladen. Das ganze Lied ist eine Einladung in die Anbetung Gottes, der dich schon immer geliebt hat. Und wir sind dann verbunden mit der Quelle des Lebens, wenn wir als Menschen unsere Herzen und Sinne und alles, was wir haben, der Sonne entgegenrichten, dann stehen wir mitten im Strom des Lebens. Wir singen den 5. Vers.
Oft mein Herz im Leibe weint und keinen Trost kann finden, rufst du mir zu, ich bin dein Freund, ein Tilger deiner Sünden. Was trauerst du, o Bruder mein, du sollst ja guter Dinge sein. Ich zahle deine Schulden.
Was Paul Gerz wieder so toll und auch lebensnah macht, weil er einfach schöne Worte findet für das, was wir oft erleben. Hast du es mal erlebt, dass dein Herz im Leibe weint, obwohl du nicht äußerlich geweint hast? Das ist spannend. Aber jeder von uns kann das beschreiben, dass du sagst, boah krass, ich bin so traurig. Ich könnte heulen, sagen wir ja manchmal. Und auch eine supermenschliche Erfahrung her, ich finde keinen Trost. Aha, so ist das. So ist es auch bei Menschen, die Jesus folgen. Vielleicht hast du intellektuelle Anfragen an den Glauben. Habe ich jetzt viele Gespräche in letzter Zeit gefühlt. Warum lässt Gott so viel Leid zu? Das ist gut, dass man sich die Fragen stellt. Ich stelle mir auch diese Fragen. Aber vielleicht kennt ihr die Dinge, du probierst theologische Probleme mit deinem Kopf zu lösen und zu knacken. Du findest aber keinen Frieden. Es kommt nicht zu diesem Vertrauen. Auch das ist eine Form von Weinen und wir finden keinen Trost, nicht aus uns selber. Es mag sein, dass wir immer wieder auch mit Schuld, konkreter Schuld konfrontiert werden, dass wir spüren, boah, wir haben Dinge getan in unserem Leben, die haben uns selber und auch anderen Menschen nicht gut getan. Und dann fangen wir an, uns selber zu rechtfertigen und dann suchen wir nach psychologischen Gründen, warum wir so sind und pädagogisieren uns und was weiß ich. Man kann sich ja rausreden im Leben ohne Ende. Das Problem ist aber, du findest keinen Frieden, keinen Trost. Wir müssen immer wieder erleben, wie Andreas und Lara das auch erzählt haben, dass manche Lebensträume oder Pläne, die wir uns gemacht haben, die ja nicht immer schlecht sind, die wir auch aus Gottes Hand irgendwie nehmen wollten, zerplatzen, wie einmal aus dem Nichts. Was sind die weg? Wie gehen wir damit um? Wie finden wir Trost? Paul Gerhardt hat es einfach so schön formuliert und hat die Worte Jesus in den Mund gelegt, dass Jesus sagt, hey, Ruben, Martina oder wie du auch immer heißt, du bist mein Freund. Das sagt Jesus selber im Johannesevangelium. Ich nenne euch nicht nur Knechte oder Befehlsempfänger, sondern ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gesagt habe. Jesus selber ist ja unser Bruder geworden, so schreibt es der Hebräerbrief, der Autor des Hebräerbriefes, der alles, was wir Menschen erleben, selber durchgemacht hat. Verlassen werden von Freunden, seine Jünger und auch einer aus dem Jüngerkreis verriet ihn sogar, der Judas Iskariot. Die Sachen, dass deine eigene Familie deinen Glauben nicht teilen kann, hat Jesus auch erlebt. Dass sie sagten, Markus Evangelium, Jesus, du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank, steht da ordentlich. Ne? Du sollst eigentlich eine Klapse, was du da gerade machst. Jesus leidet auch mit uns an der Gottverlassenheit. Am Kreuz betet er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und so sagt der Hebräerbrief, so ist Jesus unser Bruder geworden in allem in unserem Leben. Und deswegen gibt es keine Situation, die du selber erlebst, in der Jesus nicht genau dein richtiger Ansprechpartner wäre und der mit dir da durchgeht. Darum die Einladung, wo immer du gerade keinen Frieden finden kannst in deinem Leben, bekenne das einfach Jesus, sag Jesus, ich brauche dich und dann warte mal, wie dein Bruder sich um dich kümmern wird. Wir singen die nächste Strophe.
Du fragest mich nach Los der Welt, noch nach des Leibes Freuden. Du hast dich bei uns eingestellt, an unserer Stadt zu leiden. Suchst meiner Seele Herrlichkeit durch Elend und Armseligkeit. Das will ich dir nicht wehren.
Diese Liedstrophe ist in den allermeisten Liederbüchern nicht abgedruckt. Und ich habe sie genau deshalb genommen, weil sie so konträr zu unserer Zeit gebürstet ist. Jesus, du fragtest nicht nach Lust der Welt noch nach des Leibes Freuden. Und keine Bange, Paul Gerhardt war absolut bibelfest und der wusste auch, dass Jesus gerne gegessen und getrunken hat. Der war gerne mit Menschen unterwegs. Jesus hat sich auch um ausreichend Schlaf gekümmert und vor allem um die wichtigste Beziehung zu seinem Papa im Himmel. Jesus hat eine super Selbstfürsorge betrieben. Darum geht es Paul Gerhardt nicht. Aber er sagt, hey, die oberste Maxime in dem Leben von Jesus war nicht die eigene Bedürfnisbefriedigung. Sondern auch als die Wege schwer wurden für ihn, wo es um die Frage ging, bin ich bereit, mich hinzugeben, in meinen Worten, in meinen Taten, bis hin zur Hingabe meines eigenen Lebens am Kreuz. Da hat Jesus diese Hingabe, die ja Gott selber widerspiegelt, er hat sie gelebt und hat sie zur obersten Priorität seines Lebens gemacht. Jesus hat selber das gelebt, was er dann uns als seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern aufträgt in der Bergpredigt. Trachtet zuerst nach der Königsherrschaft Gottes und nach dem, was Gott wichtig ist, nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere, was ihr euch zutiefst in eurem Herzen ersehnt, Gott wird sich darum kümmern und es euch schenken. Aber macht zur obersten Priorität, wie Gottes Herz ist. Und das hat Jesus gelebt. Ich nenne mal so drei Sätze, die so typisch sind für unsere Gesellschaft, manchmal auch für mein Leben. Es muss meine Bedürfnisse befriedigen. Eine Gemeinde muss immer zu mir passen. Oder, großer Satz heute, ja, ich musste die Beziehung beenden, es fühlte sich nicht mehr stimmig an. Wir leiden heute, ich nenne es mal bewusst auch Leiden daran, dass wir unser Ego und unsere Bedürfnisbefriedigung so ins Zentrum unseres Denkens stellen. Und ich glaube vom Evangelium her nicht, dass uns das glücklicher macht, dass das mehr Frieden in die Welt bringt, dass wir dadurch treuere und bessere Beziehungen haben und dass Menschen ein erfüllteres Leben haben. Das glaube ich nicht. Und deswegen lädt uns dieses Lied ein, der Nachfolge Christi nicht nur nachzuspüren, sondern dann auch zu fragen, Mensch, wie sieht es denn in meinem Leben aus? Was mache ich zur obersten Priorität meines Lebens? Paulus hat später so gesagt, Gott wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich werden. Und Jesus sagt ja auch selber oft, wir werden reich in unserem Leben, wenn wir lernen, wir sind zutiefst von Gott geliebt und dann sind wir aber wie ein Kanal, der durchlässig ist für die Liebe Gottes. Und dann geben wir das großzügig weiter, was wir empfangen haben. Und wir geben unser Leben hin, auch als ein Opfer, als eine Hingabe an andere Menschen. Das ist das, was unsere Gesellschaft braucht. Das ist das, was Familien brauchen. Das ist das, was Ehen brauchen. Das ist das, was Arbeitsplätze brauchen. Das ist das, was Kirchen und Gemeinden brauchen. Hingegebene Menschen an Gott und auch an die Menschen. Und indem wir dieses Lied singen, werden wir hineingeführt in dieses Lebensprinzip Gottes. Trachtet zuerst nach der Königsherrschaft Gottes, die ein gegenseitiges Aufeinanderachten, ein sich hingeben ist. Und darum brauchen wir das in unserer Zeit so sehr. Wir singen die letzte Strophe.
Eins aber hoff ich, wirst du mir mein Heiland nicht versagen, dass ich dich möge für und für im Bei und an mir tragen. So lass mich doch dein Krüpplein sein, komm und liege bei mir ein, dich und all deine Freude.
Vor 4 Wochen unsere Predigtserie auch mit einem Lied von Paul Gerhardt begonnen. Wie soll ich dich empfangen? Was eigentlich die gute Lebenshaltung und die angemessene Lebenshaltung darauf, dass Gott auf uns zukommt. Paul Gerhardt führt diese letzte Strophe, die ist auch im Original die 15. Strophe und auch wichtigste Strophe, führt das hier noch ein bisschen aus. Wir könnten ja genauso fragen, Herr, wie kommt denn jetzt deine Weihnachtsfreude, die du verheißen hast, die Freude, die nicht von dieser Welt kommt, wie kommt die denn auch bei mir persönlich an, auch in unseren Familien, in unserer Gemeinde, in unserer Gesellschaft? Wie kommt dein Weihnachtsfriede bei uns an, den wir so alle ersehnen und der in Jesus Christus begründet ist? Wie kommt denn die Weihnachtshoffnung auch jetzt in unser Leben? Das ist ja eine spannende Frage. Und Paul Gerhardt gibt die ganz einfache Antwort, indem wir selber im übertragenen Sinne eine Krippe sind, ein Raum, in den Jesus sich hineinlegen darf. Mein Heiland, oder ich möchte dich in, bei und an mir tragen. Lass mich deine Krippe sein. Und das ist ja ein spannendes Wort, dass wir einfach bitten, Jesus, Herr, ich möchte nun ein Raum für dich sein, in den du hineinkommen darfst. Und das, was wir Menschen machen müssen, ist nichts anderes, als dass wir leer sind und empfänglich sind für Jesus. Und dann können wir beten, Jesus, komm mit deinem Frieden in meinen Unfrieden. Und es ist ehrlich, das zu beten, Herr, in mir ist vieles nicht im Frieden. Ich brauche dich, aber ich bin offen für dich und jetzt leg dich bei mir ein mit deinem Frieden. Jesus, bitte komm neu mit deiner Hoffnung, mit deiner Zuversicht für Menschen, für Ehen, für Gesellschaften, für die ganze Schöpfung. Komm in unsere Verzagtheit. Das brauchen wir so dringend in unserer Gesellschaft, die gefühlt alles nur bergab geht. Es ist wenig Hoffnung da. Wir brauchen diesen Jesus. Ich brauche den auch. Jesus, komme du mit deiner Wärme in mein kaltes Herz. Wie schnell passiert es, dass wir durch Verletzungen im Leben, dass wir verbittert werden, dass eine bittere Wurzel auswächst, dass wir kalt werden. Und wir brauchen bei Jesus nichts anderes, als zu sagen, Herr, in mir gerade ist es richtig kalt, ich bin verbittert. Zieh du bei mir ein mit deiner Barmherzigkeit, mit deiner Wärme, mit deinem Licht. Komm in meine Verbitterung. Wie viel ist in dir, lehnt dich oder lehnt sich selber ab? Wie oft ist ein Nein zu uns in unserem Leben in uns? wenn Jesus kommt in unser Leben, der kommt immer mit seinem Ja zu dir. Der hat längst Ja gesagt. Jesus, komm mit deinem Ja zu mir, damit ich heil werde, damit unsere Gesellschaft heil wird. Und das Geniale an diesem Lied ist, dass jetzt seit 350 Jahren, seitdem Paul Gerd es gedichtet hat und es in aller Welt gesungen wird, das Lied ist selber die Anleitung und die Antwort, diesen Jesus persönlich zu empfangen. Wir denken da jetzt nicht nur drüber, sondern wir singen es und wir beten es, singen und beten es dasselbe, zu Gott gerichtet und wir lassen Jesus in unser Leben hineinkommen. Und nun möchten wir das Lied nochmal gemeinsam singen. Ich bitte euch aufzustehen. Es ist ein Lied der Anbetung, dass wir mit Leib und Seele uns Jesus hinhalten. Und mit diesem Lied kann jeder von uns ganz persönlich, aber auch wir als Gemeinschaft, eine Antwort geben auf das schöne Geschenk, was Gott uns am Mittwoch machen wird. Immer wieder neu, dessen wir gedenken, dass Gott selber zu uns kommt. Amen.
Du warst meine Sonne, die Sonne, die mir zugebracht Licht, Leben, Freud und Wonne. O Sonne, die das werte Licht des Glaubens in mir zugericht, wie schön sind deine Strahlen. Durch Elend und Armselig. Herrlichkeit, das will ich dir nicht ehren. Eins aber hoff ich, wirst du mir mein Heiland nicht versagen, dass ich dich möge für und für an bei und an mir tragen. So lass mich doch dein Kräblein sein, komm, komm und lege bei mir ein, dich und all deine Freunde.